Herr Jesus, es ist wirklich unser Gebet, egal in welcher Phase unseres Lebens sind, dass unser Leben dir Lob gibt, dass es dich preist, dass es dich groß macht. Wir beten, dass wir, egal in welcher Krise des Lebens wir gerade stecken, an welchen Punkten wir gerade herausgefordert sind, dass wir an diesen Punkten sagen können, wir loben dich. Wir haben dich mit dabei. Du bist mit uns in unseren Lebensphasen aktiv dabei. Du gestaltest sie mit uns. Du hältst uns, du trägst uns. Du gibst uns Mut, wo wir auch stehen. In deinem Namen. Amen. Ich habe euch schon, oder Hans hat schon ein bisschen gespoilert, wo wir stehen. Wir predigen die letzten zwei Wochen schon über Lebensphasen. Wir haben schon mal angefangen, darüber zu reden, dass es deutlich ist, dass unsere Phasen in ganz natürlichen Abschnitten funktioniert. Da gibt's biologische Abschnitte, so von Kindheit, Baby, Geburt, Jugendlicher, Erwachsener bis hin zum Kreis und zum Tod. Da gibt's soziale Phasen, so typische Dinge sind, ein Kind kommt in den Kindergarten, in die Schule, fängt an religionsmündig zu werden, fängt eine Berufsausbildung, ein Studium an. Zu den sozialen Geschichten gehört auch dann Berufswahl, Ehe, Rente. Da gibt's mehrere Punkte, die da mit reinspielen. Und die da so Abschnitte für uns, deutlich werden lassen. Und diese Abschnitte sind spannenderweise immer gekennzeichnet durch Krisen. Diese Übergänge zwischen solchen Abschnitten sind immer krisenhafte Geschichten, die wir erleben. Ich habe euch so ein paar Dinge mal hingeworfen, die jeder kennt. Also wir sind gerade so in einer Phase, wo wir pubertierende Kinder im Haus haben, wo wir ein Kind haben, das gerade in der Trotzphase steckt mit 1,5 und seinen eigenen Kopf entdeckt. Wir selber könnten schon so halber in der Midlife-Crisis stecken, oder? So mit, also ich bin jetzt, Tabea schüttelt den Kopf, die ist ja viel jünger und viel hübscher. Wie hast du das vorher gesagt, Hans? Nein, ich bin 43, also ich wäre schon auch so langsam an der Phase. Irgendwann wird Empty Nest kommen, dass plötzlich alle Kinder aus dem Haus sind und wir uns überlegen müssen, was machen wir jetzt mit unserem Leben, nachdem unser einzigster Sinn, Kinder zu erziehen, plötzlich weg ist. Andere kommen in den Rentenschock rein. Ich habe vor 2 Wochen gelernt, dass das ein ganz tolles Wortspiel ist, gell? Hans-Peter Schock, dass jeder so seinen Rentenschock um sich rum hat. Genau, und wir kommen bis an diese Punkte, wo wir merken, unser Leben geht dem Ende zu. Und wenn ihr die letzten 2 Predigten verpasst habt, Christian Steinbacher hat letzte Woche über die Erwachsenenphase, die so von 30 bis 65 ungefähr geht, hängt euch nicht so arg an den Zahlen auf, aber das sind bloß so ungefähre Zahlen. Da hat er drüber gepredigt, ich habe vor 2 Wochen über diesen Zeitraum so von 0 bis 30 gepredigt. Und ich finde es total spannend, einfach nochmal drüber nachzudenken, so, was hat Gott in jeder Phase des Lebens mit uns vor? Wo gibt's auch vielleicht verschiedene Berufungen auf unserem Leben, je nach Lebensphase, wo wir drinstecken oder was wir machen? Ich orientiere mich dabei an dem Buch von Romano Guardini. Das ist ein Ethiker und katholischer Theologe, der in München an der LMU gearbeitet hat. Nachdem er wieder während dem Zweiten Weltkrieg musste er fliehen, kam dann wieder zurück, wurde wieder eingesetzt als Professor. Und sein Buch hat die erste Auflage von 1953 und wir sind jetzt gerade bei der 17. Auflage. Und ich finde, sowas zeigt auch immer ein bisschen was darüber, was Menschen zu sagen haben. Die Lebensalter und ihre ethische und pädagogische Bedeutung. Ich habe zusätzlich letzte Woche vom Karl Schock noch ein Buch geschenkt bekommen von Leo Tanner. Da ging es um Sinn und Heilung der Lebensphasen. Auch das ist richtig empfehlenswert. Das ist ein Schweizer Priester, der auch über diese Themen geschrieben hat. Und ich habe davon auch noch ein bisschen was einfließen lassen. Ich werde euch jetzt nicht mehr die ganzen Lebensphasen vorstellen, aber vielleicht so im Kurzdurchgang, dass ihr es nochmal seht. Es fängt an mit der Schwangerschaft und die erste Krise ist diese Geburt, die ein Mensch erlebt. Dann kommt die Kindheit, der junge Mensch, der mündige Mensch und der ernüchternde Mensch. Bis dahin hat Christian gepredigt letzte Woche, ihr könnt euch das gerne als Podcast anhören. Wir kommen zu den 2 schönen Themen, der weise und der senile Mensch heute. Ich habe die Predigt überschrieben vom Altwerden oder Ars Moriendi, die Kunst des guten Sterbens. Das ist eine ernsthafte mittelalterliche Theologie gewesen, eine Theologieströmung, wo sich Theologen darüber Gedanken gemacht haben, wie kann man gut sterben? Und damit haben die nicht die praktische Geschichte gemeint, so wie bringt man sich am besten um, sondern wie schafft man es, dass Menschen ja in einem Loslassprozess auch zu Gott hingehen können, in einem guten Vertrauen, dass Gott sie halten wird. Und diese Kunst, über die haben die Bücher geschrieben, das war eine richtige, also gibt's wirklich ganz, ganz viele Bücher dazu aus dem Mittelalter, wo der Tod einfach noch ein viel bedrohlicheres Thema vielleicht war als bei uns, wo der Tod vielleicht auch schon mit 30 oder 35 Jahren eingetreten ist und nicht erst mit 90 oder 100 wie bei uns. Ich habe eine Geschichte, die ich immer auf den Pfadfinder-Camps erzähle. Ich habe mal die Erfahrung gemacht auf dem Pfadfinder-Zeltlager, dass wir eine ganze Woche lang mit den Kindern dort gearbeitet haben. Wir haben mit ihnen gebetet, haben mit ihnen Bibelarbeiten gemacht. Am letzten Abend gibt's immer das Ratslagerfeuer, das ist ein Riesenfeuer. Wir kommen zusammen und wir beten mit den Kindern, dass sie Jesus in ihr Leben einladen können, dass sie eine Beziehung zu Gott bauen können. Und wir haben ein super Ratslagerfeuer gehabt. Viele Kinder haben Sachen für sich beten lassen, die sie bedrücken in ihrem Leben und haben ihr Herz geöffnet. Und dann am nächsten Morgen ist immer Abbau. Und Abbau bedeutet, du hast ein Zeltlager aufgebaut, das ist eine ganze Stadt mehr oder weniger. Da gibt's ein Küchenzelt, da gibt's ein Versammlungszelt, da gibt's einen Platz mit Bänken, da gibt's eine Feuerstelle, da jedes Team hat ein Zelt, einen Essplatz, einen Kochplatz. Und all das muss innerhalb von 4-5 Stunden abgebaut werden. Und ich bin an diesem Abbautag durch diese Teams gelaufen und habe gemerkt, wie überall übermüdete Kinder und Leiter aufeinander getroffen sind, die nach einer Woche im Zelt schlafen, bei Regen, bei Schlamm, bei allem, einfach schon etwas gereizt waren. Und ich habe gemerkt, dass da ein Tonfall geherrscht hat, dass da Leute angepfiffen wurden, jetzt tu mal endlich die Heringe sauber machen, jetzt räum mal das Holz da weg und jetzt lass mal nicht alles bloß im Dreck liegen, sondern mach mal, wo mir richtig anders wurde, weil ich gedacht habe, hey, wir haben hier eine Woche gute Atmosphäre aufgebaut und in den letzten 4 Stunden reißen wir alles wieder mit dem Hintern ein, was wir aufgebaut haben über eine ganze Woche. Warum erzähle ich euch das? Weil das mit unserem Leben manchmal ähnlich ist. Es ist wichtig, dass wir die letzte Phase angucken. Es gibt Leute, die bauen ihr ganzes Leben lang ein Vermächtnis auf, ein Erbe auf, die hinterlassen eine Frucht. Und manchmal reißen wir es ganz am Ende wieder alles ein, weil unser Charakter nicht mitgewachsen ist über diese Phasen hinweg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diese letzte Phase des Altwerden miteinander gut angucken. Und erfahrungsgemäß von dem, was ich von außen sehe, ist es zu spät, wenn du alt geworden bist, darüber nachzudenken, dass jetzt an deinem Charakter gearbeitet werden sollte. Mit dem Alter, da werden wir nachher drüber reden, sinken die Kräfte, sinkt die emotionale Kraft, kommt eine gewisse Müdigkeit. Und da anzufangen, an seinem Charakter zu arbeiten, ist wirklich, wirklich zu spät. Das musst du vorher tun. Und deshalb, also Glückwunsch, wenn ihr jetzt noch keine 65 und drüber seid, die Predigt geht euch trotzdem was an. Weil wir schon anfangen sollten, uns vorzubereiten, dass wir es im Alter nicht abreißen und kaputt machen, was wir unser Leben lang aufbauen wollen. Und dass wirklich eine Frucht da bleibt aus unserem Leben, die Gott ehrt, die Gott groß macht. Mein Vater hat über die Lebensphase vor kurzem mal gesagt, und das Zitat, das lässt er öfters fallen, die Einschläge kommen näher. Und was meint er damit? Was er damit meint ist, dass er vor kurzem festgestellt hat, bei der Beerdigung meiner Oma, dass jetzt eine komplette Generation, die Generation meiner Großeltern, dass die jetzt komplett gestorben sind. Und er hat gemeint, ja, wenn es natürlich weiterläuft, sind die nächsten Beerdigungen die von seiner Generation. So, dachte, okay, ist erstmal auch eine Erkenntnis. Das Zweite, was er festgestellt hat, ist, dass es zum ersten Mal Beerdigungen aus seinem Jahrgang gab. Leute, die mit ihm in der Grundschule waren, sind an einem Herzinfarkt gestorben. Und das meint er, wenn er sagt, die Einschläge kommen näher. Und das ist, glaube ich, sowas, was typisch ist für diese Lebensphase des Älterwerdens, dass man merkt, hier kommt was auf mich zu, komme ich in Kontakt mit meiner Vergänglichkeit und plötzlich denkt man über das Leben nicht mehr nur in dem Zukunftsding, sondern man denkt oftmals auch vom Ende her. Denkt sich, okay, wie viele Jahre habe ich noch? Wie viele gute Jahre habe ich noch, die ich nutzen kann? Wie viel Zeit bleibt mir noch übrig, Dinge zu gestalten? Und jeder von euch weiß ungefähr, wo unser durchschnittliches Lebensalter liegt in Deutschland, bei Männern und bei Frauen. Frauen haben da ja ein bisschen mehr als wir Männer. Und es gibt Gründe dafür. Jeder von euch weiß, ob er in seinem Leben noch mehr morgen oder mehr gestern hat. Bist du schon über die Mitte? Also statistisch, ich mit 43 bin schon über die Mitte. Körperlich gibt's da nochmal ganz andere Sachen. Wir hatten zwei Ärztinnen bei uns im Freundeskreis, die haben mir mal erklärt, ab 25 baut der Körper ab. Die Zellteilung geht wieder zurück, also da bist du schon ab 25 über den Zenit. So, also, und Hans hat vorher schon gesagt, eine der typischen Geschichten in dieser Phase ist, die Zipperlein nehmen zu. Was manchmal auch abnimmt, und auch darüber hat Hans ja schon gleich am Anfang geredet, sind so die Erwartungshaltungen. Meine Erwartungen ans Leben sinken. Das Gegenwärtige verliert immer mehr an Wert. Und manches wird mehr im Rückblick als im Ausblick erlebt. Und das ist so ein bisschen was, wo wir merken, da kommen wir langsam in diese Phase von dem Altwerden rein. Und wir haben ein gesellschaftliches Problem. Und das Problem ist, dass wir einen echten Jugendwahn haben in unserer Gesellschaft. Früher war das Alter ein Wert an sich. Jemand, der alt ist, der wurde geachtet. Jemand, der alt ist, wurde geehrt für sein Alter auch, für die Lebenserfahrung, die er hat. Heute muss alles immer jung sein. Alles muss immer hübsch sein. Alles muss immer produktiv sein und auf Leistung getrimmt. Und da hast du als Mensch ein echtes Problem, wenn deine Leistungsfähigkeit plötzlich nachlässt. Wenn plötzlich du nicht mehr ein produktiver Teil dieser Gesellschaft bist, sondern plötzlich Rentner bist und von der Gesellschaft wieder Geld zurückkriegst, kannst du das stehen lassen? Macht das was mit deinem Wert als Mensch? Ich habe vor kurzem eine Debatte gehört über, da ging es um selbstbestimmtes Sterben, da wurde ja wieder ein Gesetz verändert. Und da hat jemand gesagt, also wenn ich der Gesellschaft nichts mehr beizutragen habe, und damit hat er wirklich nur Arbeitsleistung gemeint, ja dann will ich sterben. Wo ich dachte, boah, wie schade, dass wir so ein Bild haben von Produktivität und von Leistung, von Materialismus, wo bloß noch meine gesellschaftliche Einbringungskraft und Leistungskraft zählt und wo andere Werte wie Lebenserfahrung, wie Weisheit, wie auch eine Ruhe, eine Stille in sich zu haben als älterer Mensch, wo das so gar keinen Wert mehr hat. Und ich glaube, wir dürfen auch über diese Predigt hinweg nochmal gucken, wo können wir diese Würde des Alters, wo können wir die neu entdecken? Wo können wir neu entdecken, wo das auch Menschen sind, die uns Jüngeren ein echtes Vorbild sein können in der Lebensgestaltung und in ihrer Weisheit. Lass uns mal gucken, was für Lernschritte es in diesem Alter gibt, in dieser Krise auch gibt. Ich glaube, in dieser Krise geht es auch darum, da gibt es eine Folie dazu, dass wir unsere Endlichkeit und unsere Vergänglichkeit annehmen. Dass wir uns bewusst werden, es gibt ein Ende. Und aber dieses Ende nicht jetzt irgendwie herbeisehnen und sagen, ah, ich will jetzt unbedingt halt sterben, weil meine Produktionsphase in meinem Leben ist rum, sondern es ein Mittelding wird zwischen, ich kämpfe nicht ständig gegen mein Alter an und versuche möglichst hübsch zu sein, um noch möglichst viel Botox spritzen, um noch die letzte Falte wieder aus meinem Gesicht zu kriegen, aber auch keine Gleichgültigkeit gegen dem Alter, auch kein, ha, jetzt bin ich halt alt, ich setze mich in meinen Sessel und lasse es noch vollends auslaufen. Da gibt's ein Spannungsfeld dazwischen. Da gibt's ein Gestaltungsfeld dazwischen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in allem annehmen von, es gibt ein Ende meines Lebens und bisher ist die Todesrate auf dieser Welt immer noch bei 100% am Ende. So, also, dass man da dazwischen irgendwo einen Freiraum findet, wo man auch nochmal gestalten kann und wo Leben einfach auch noch einen Sinn hat, das auch in diese Altersphase hineingeht. Was ist der Lernschritt in dieser Phase des weisen Menschen? Ich glaube, der Lernschritt ist, auch die letzten Phasen des Lebens müssen mit Leben gefüllt sein. Auch die dürfen sich lebendig anfühlen. Auch da gibt's Werte wie eine Einsicht, eine Gelassenheit. Einfach auch Dinge, wo ich vorher drüber gesprochen habe, Charakter so reifen zu lassen, dass Dinge auch gut übergeben werden können, dass ich Dinge auch gut loslassen kann. Ich habe einen Freund, der ist Unternehmensberater, der berät vor allem Familienunternehmen in diesen Übergängen vom Senior zum Junior. Und er sagt, dass 60% der Firmenchefs schaffen es nicht, gut zu übergeben. Die schaffen es nicht, in die nächste Generation zu übergeben in der Form, dass was erhalten bleibt, sondern die hängen so lange an dem Geschaffenen, was sie aufgebaut haben, wo sie Macht haben, wo sie Einfluss haben, dass sie es am Ende mit im Tod runterreißen, dass sie ihre Firma noch zerstören am Ende, statt es in gute Hände zu übergeben in die nächste Generation. Und ich glaube, das hat was mit Charakter zu tun. Und dieses Ding haben wir nicht nur, wenn wir eine Firma besitzen, sondern das Ding haben wir überhaupt in unserem Leben. Dass wir Früchte in unserem Leben haben, dass wir Dinge geschaffen haben, wo wir einfach nochmal drüber gucken können, so schaffen wir es, Dinge auch gut zu übergeben, am Ende loszulassen. Dinge auch in die nächste Generation zu geben, in den verschiedensten Prozessen, die anstehen. Und da gehört Charakter zu. Ein Charakter, der nicht neidisch ist auf die jüngere Generation, der nicht Schadenfreude hat gegen die Jüngeren, so nach dem Motto, jetzt macht halt mal die Fehler, die ich schon vor 30 Jahren gemacht habe, sondern der positiv ist, der eine nächste Generation unterstützt, der auch in dem Loslassprozess sagen kann, hey, ich freue mich dran, wenn Jüngere die Bühne übernehmen, die ich bisher besetzt habe und ich einen Schritt zurückgehen kann in eine andere Rolle. Ich glaube, in dem Alter und dieses weise Menschenalter, dass es ganz viel auch um Versöhnung mit meiner eigenen Biografie geht. Dass ich auf mein Leben gucke und dass ich anfange, die Dinge, die immer noch unversöhnt sind, die mich verletzt haben, wo Traumata in meinem Leben sind, die noch anzupacken. Bei meiner Oma war es so, die ist im Zweiten Weltkrieg in Hamburg aufgewachsen und die hat die Bombennächte in Hamburg mitgebracht und mitgemacht. Und wir haben ab und zu mal drüber reden können und sie hat meistens nach 3 Sätzen abgebrochen, drüber zu reden, weil sie zu arg geschmerzt hat. Meine Oma wurde in den 2 Jahren, bevor sie gestorben ist, dement und hat jede Nacht wieder diese Bombennächte in Hamburg durchgemacht. Die ist jede Nacht schreiend aus dem Bett gefallen, weil sie dachte, sie muss jetzt wieder in den Bunker fliehen, weil jetzt die Bomben fliegen. Ich denke mir immer wieder, ich will lernen für mich, dass ich früh genug, wenn ich noch Kraft habe in meinem Leben, dass ich diese Traumata, diese Verletzungen in meinem Leben anschaue. Und glücklicherweise gehöre ich zu einer Generation, die keinen Krieg in Deutschland erlebt hat. Aber ich glaube, wir haben alle unsere Themen, unsere Päckchen, die wir mit uns rumtragen. Themen, an denen wir rangehen können und merken, da tut was weh in unserer Seele, da ist eine Verletzung da. Und die früh genug, wenn ich noch die Kraft dazu habe, die anzupacken, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die uns alle auch vor 65 trifft. Was passiert, wenn wir diese Phase des weisen Menschen nicht gut durchschreiten? Wenn wir sie nicht gut durchschreiten, dann werden wir immer getrieben sein von dem immer weiter so. Wir können gar nicht in Rente gehen, weil ja dann unsere Produktivität wegfällt und weil dann unsere Machtbereiche, unsere Einflussbereiche, unsere Wertigkeit verloren geht. Wir müssen immer weiter leisten, wir müssen immer weiter dranbleiben. Und manche Leute machen das auch, bis sie mit Herzinfarkt tot umfallen. Aber das ist nicht Ziel der Sache. Sondern aktiv Dinge dann umzusetzen, loszulassen, Versöhnungsprozesse mit meiner Biografie anzugehen, das finde ich, ist eine richtige Herausforderung. Und wenn wir immer wieder anfangen, dieses bewusste Loslassen zu üben, das ist was ich mit 40, was du mit 30 oder 20 schon anfangen kannst zu lernen. Dass dein Charakter es immer wieder lernt, Dinge loszulassen. Die Bibel fordert uns an so vielen Stellen auf, diese Loslassprozesse früh genug zu lernen in unserem Leben. Immer wieder Gott Dinge hinzulegen, zu sagen, Herr, wenn du was anderes hast, dann lege ich dir das hin. Ich lege es dir vor die Füße. Und ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, dass ich Dinge in meinem Leben loslassen kann, dass ich nicht unversöhnt bin, dass ich nicht an Bitterkeit festhänge, dass ich nicht an Dingen festhänge, ja, die mich irgendwie gefangen halten, sondern ich lass los. Und diese Loslassprozesse können wir jetzt schon eintrainieren. Was ist Gottes Zuspruch in dieser Phase? Ich habe euch Johannes 15, Vers 16 mitgebracht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Ich glaube, dass es eine Phase gibt, wo es ums Fruchtbringen geht und dass es eine Phase gibt, wo es darum geht, dass unsere Frucht Bestand haben kann. Aber das Spannende ist in der Bibel, nicht die Frucht hat Bestand, an der ich mich die ganze Zeit festklammer, sondern die Frucht hat Bestand, die ich loslasse. Jesus erzählt das Gleichnis von dem Samenkorn, das in den Boden fällt und sterben muss, damit wieder Frucht draus wachsen kann. Und ich glaube, das ist was wir in unserem Leben immer wieder lernen dürfen. Wenn wir uns an Dinge ganz brutal festklammern, dann können die nicht sterben, können die nicht in den Boden fallen. Und ich glaube, dass es eine Aufgabe ist für uns, dass wir immer wieder Dinge loslassen, aus der Hand fallen lassen und sagen lassen, Herr, ich gebe es dir hin, damit du neue Frucht draus entstehen lassen kannst. Und das ist besonders in dem Alter, glaube ich, eine echte Aufgabe für uns. In diese Altersphase kommt jetzt eine Erfahrung, die Krise der Greisheit, nennt es Guardini. Und diese Krise, die passiert nicht mehr an einem festen Zeitpunkt, sondern die passiert oft zusammen mit körperlichen Schwächen. Bei manchen kann die mit 60 kommen, bei manchen kommt die bis 95 gar nicht. Manche Leute erleben diese Phase auch gar nicht, weil nachher diese letzte Phase, vielleicht, was weiß ich, die waren fit, bis sie 100 waren, haben dann einen Herzinfarkt bekommen und sind 2 Tage später gestorben. Die hatten diese letzte Phase fast gar nicht. Und wir haben Leute in der Gemeinde, die sind mit 90 noch fit wie Turnschuh. Und wir haben Leute in der Gemeinde, die sind mit 65 schon so krank, dass sie schon in dieser Phase sind. Und da gibt's keine Altersspannen mehr, sondern es gibt irgendwann diese Bedrohung durch Schwäche, durch Krankheit, durch Abhängigkeit, wo ich merke, ich komme nicht mehr alleine klar. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Ich komme in meinem Leben so mit dem, was ich kann, komme ich nicht mehr zurecht. Und diese Bedrohung durch Schwäche und Krankheit wird oft als sehr bedrohlich wahrgenommen. Und eine Antwort darauf ist ganz oft so seniler Starrsinn. Seniler Starrsinn in Form von, ich will aber, dass genau das so und so bleibt. Ich will, dass das so und so bleibt. Das muss genau so stehen an der Stelle in meinem Zimmer. Und wenn das nur verrückt wird, dann ist das alles ganz schlimm. Ich habe das bei meinen Opas und Omas erlebt, dass das eine echt spannende Phase ist. Festklammern an Position, an Macht, an Geld, an Einfluss. Ich habe vor kurzem mit einer Familie geredet. Da gibt's einen Opa, der ist 85. Der lässt in jedem Gespräch fallen, wenn ihr das und das macht, dann enterbe ich euch alle. Kennt ihr so einen Spruch? Das ist ganz spannend. Der versucht sein bisschen Einfluss, was er noch hat, über sein Erbe und Besitz auf diese Familie zu bringen und merkt gar nicht, wie er sich's kaputt macht, weil er nicht schon längst loslässt und sagt, hey, ich brauche das Geld doch nimmer. Was soll ich noch mit 100.000 Euro auf dem Konto? Ich habe mein Haus, ich habe meine Wohnung, ich habe meine Pfleger. Ich lasse das los und ich verschenke das in die nächste Generation. Was ist der Lernschritt in der Phase? Ich glaube, dass Leid und solche Bedrohungen von Themen, dass das Menschen immer besser oder bitterer macht. Wir haben immer die Wahl zwischen beiden. Und wenn ihr alte Menschen euch anschaut, es gibt Menschen, die werden im Leid weicher, die werden durchsichtiger, die werden sichtbarer, dass da Gott irgendwie durchkommt. Und es gibt Leute, die werden richtig bitter. Gott, wie kannst du es zulassen, dass mir so schlecht geht? Ich habe doch mein Leben lang dir gedient. Warum habe ich jetzt das und das und das Zipperlein? Und ich finde es so spannend, rauszukriegen, auch für mich, in Vorbereitung auf diese Altersphase, woran hängt's? Was sind die Themen? Warum werden Leute bitter oder warum werden sie weicher? Und ich will für mich jemand sein, der an seinem Charakter im Vorfeld so weit gearbeitet hat, dass mein Herz weicher wird, wenn ich alt werde und wenn ich mit Leid in Berührung komme. Wenn ich manchmal höre, wir besuchen all unsere Senioren ab 80 zum Geburtstag, und wenn ich manchmal höre, ja, wie hart manchmal so ein Alltag ist im Alter, mit was für Themen man konfrontiert ist, was die alle schon erlebt haben in ihrem Leben und durch welches Leid die auch schon gehen mussten, wenn plötzlich Kinder sterben, wenn plötzlich da auch, ja, man wirklich lebensbedrohliche Situationen hat. Und ich merke, das sind Leute, die sind trotzdem noch weich, die sind trotzdem noch, ja, spürbar mit ihrem Gott unterwegs. Das ist für mich ein echtes Vorbild. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding in dieser Phase. Hey, ihr Älteren, wir brauchen euch als Vorbilder im Glauben. Wir brauchen euch als Vorbilder für diejenigen, die uns zeigen, wie es geht, bis zum Ende treu an ihrem Herrn dran zu bleiben. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die seit 60, 70 Jahren mit ihrem Gott zusammen unterwegs sind. Und wir haben andere, die sind seit 2 Jahren mit Gott unterwegs. Hey, ihr seid uns Vorbilder. Und ihr seid uns Vorbilder in dieser letzten Phase. Und das ist was ganz wichtig ist, wo ihr nicht mehr auf der Bühne stehen müsst und präsent sein müsst, sondern allein durch euer Dasein, allein durch eure Herzlichkeit, durch euer Gebet, seid ihr Menschen, die uns als Gemeinde wirklich bereichern. Ich merke manchmal, dass solche Menschen still werden von innen her. Dass das Menschen sind, die nicht mehr getrieben sind. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie getrieben unsere Gesellschaft heute ist. Wir brauchen diese älteren Vorbilder von Menschen, die eine Ruhe ausstrahlen, auch eine Gelassenheit in Gott ausstrahlen, trotz allem Leid, trotz allen Zipperleien, trotz all den Punkten, die sie durchmachen. Ich glaube, da ist eine Würde da, die nicht mehr von Leistung abhängig ist und begründbar ist. Arbeit ist getan, Liebe ist gegeben, aber was jetzt kommt, ist einfach sein. Und da können wir lernen und da wollen wir lernen davon. Ich habe vorher von dieser Kunst des guten Sterbens gesprochen und ich glaube, darin liegt sie, dass man der Tod nicht nur was ist, was uns bedroht, was uns Angst macht, was uns, ja, wo wir denken, oh, bleib mir nur weg mit dem Tod, möglichst weit weg von mir, sondern ich glaube, an älteren Menschen kann man auch lernen, dass Tod auch eine Form von Hingabe ist. Mir kommt da die Else Fischer in den Kopf, die dieses Jahr gestorben ist und ich war einen Tag vor ihrem Tod bei ihr. Und die so eine Freudigkeit trotz allem Leiden noch ausgestrahlt hat. Die hat kaum noch Luft bekommen, die hat ganz nach Luft geschnappt. Und trotzdem hat sie gesagt, Christian, ich freue mich auf meinen Herrn. Ich freue mich, dass ich nach Hause gehen darf. Ich freue mich, dass ich morgen meinen Adolf, ihren Mann, wiedersehen darf. So, und das, die wusste schon, sie geht jetzt heim. Und das finde ich was, da kann ich was davon lernen, da möchte ich was davon lernen, von dieser Freude, ja, dass dieser letzte Schritt nicht bloß was Bedrohliches ist, sondern dass es auch eine Form von Hingabe an Gott ist. Eine Hingabe zu sagen, auch im letzten Teil, Gott, bist du noch treu und ich vertraue darauf, dass mein Leben bei dir jetzt in richtig guten Händen ist, wenn ich sterben darf. Römer 14, Vers 7 bis 8. Keiner von uns lebt sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Ich finde immer wieder, dass es Menschen gibt, die strahlen das schon in ihrem Leben aus. Mein Leben gehört dem Herrn. Aber auch in diesem letzten Prozess des Loslassens gibt es Menschen, die strahlen das aus. Diese tiefe Gewissheit, ich bin geborgen in meinem Herrn. Und diese Gewissheit, die baust du nicht in der letzten Phase deines Lebens auf, sondern das hast du durch Jahrzehnte von Beziehungsarbeit mit Gott zusammen aufgebaut. Wenn du ganz am Ende denkst, so, ha, jetzt soll ich nochmal irgendwie mich auf Gott konzentrieren, das wird schief gehen. Sondern das braucht Jahrzehnte von Gebet, von Bibellesen, von Verbindung mit Gott, wo du merkst, da ist was zusammengewachsen, da ist eine Beziehungsebene entstanden, dass Menschen sagen, hey, ich bin sicher in der Hand meines Vaters. Er ist es, der in meinem Leben richtig Raum bekommt. Er ist es derjenige, der in meinem Leben mir auch die Sicherheit gibt, dass auch der Tod nichts mehr Bedrohliches ist, sondern eine Art von Hingabe an ihn wieder ist. Wir sterben auch in ihm und wir gehören ihm auch im Tod. Ich möchte euch am Ende eine Geschichte erzählen, die ich mal von dem Pfarrer gelesen habe. Und ihr dürft nach oben kommen. Das ist die Geschichte vom kleinen Dessertlöffel. Ich habe die Geschichte gelesen und mich hat die so berührt, weil das auch so ein bisschen was ist, was in unserer Familie traditionell gepflegt wird. Am Sonntag liegt immer über dem Teller noch ein kleiner Löffel. Und bei uns in der Familie heißt dieser Löffel das süße Versprechen. Ihr wisst, was passiert, wenn so ein kleiner Dessertlöffel noch über dem Teller liegt. Das heißt, nach dem Hauptgang, nach dem, was es sonst so gibt, es wird noch einen Nachtisch geben. Es wird noch was Süßes geben am Ende. Und die Geschichte geht so, dass eine Frau todkrank war und zum Pfarrer ist und gesagt hat, lassen Sie mal über unsere meine Beerdigung reden und wie sie die halten. Und sie hat gesagt, Herr Pfarrer, ich wünsche mir eine Sache, dass Sie ganz am Ende, bevor der Sarg geschlossen wird, mir einen kleinen Löffel in den Sarg legen, sodass alle meine Verwandten diesen kleinen Löffel sehen. Und der Pfarrer hat sich gedacht, was will die mit dem kleinen Löffel da drin? Und dann erzählt die Frau und sagt, dieser kleine Löffel war bei uns in der Familie immer das Zeichen dafür, nachher kommt noch was richtig Schönes. Und ich will, dass meine ganze Familie sieht, diesen kleinen Löffel, wenn ich tot bin, wenn ich im Sarg bin, dass da noch was Süßes hinterherkommt, dass es da noch was gibt nach dem Hauptgang. Und ich fand die Geschichte toll, weil das mich total angesprochen hat. Ich bin auch so jemand, und der lieber zwei Nachtische als einen Hauptgang isst. Und mich hat es total berührt zu sagen, hey, wenn unser Leben rum ist, es gibt dann noch mehr. Es gibt diesen Himmel danach. Es gibt kein Ende unseres Lebens, das dann abrupt im Nichts endet. Der Tod macht uns richtig, richtig Angst, wenn wir Gott nicht kennen. Der macht uns richtig Angst, weil wir uns so im Nichts auflösen, in der Bedeutungslosigkeit. Aber hey, wie ist das, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Dann haben wir da ein Geschenk, dass Gott uns so einen kleinen Löffel gibt und sagt, guck mal, es geht weiter. Nach dem Hauptgang, da kommt noch ein Nachtisch. Da kommt noch was, wo er sagt, das ist mein Versprechen, dass es da weitergeht. Und der Himmel ist nichts, was wir uns verdienen können durch ganz tapferes Leben. Und wenn wir es besonders gut gemacht haben, dann kriegen wir diesen Löffel von Gott überreicht oder so. Der Himmel ist ein Geschenk, das er uns einfach so völlig ohne Leistung bringt. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz gegeben, damit wir einen Platz haben im Himmel, damit wir zu ihm kommen können. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass wir zu Gott sagen, ja, ich möchte es haben in meinem Leben. Ich möchte es annehmen. Ich möchte diesen Platz im Himmel von dir haben. Wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, ich glaube dir, dass du derjenige bist, der mir eine Ewigkeit schenken will. Und ich bin derjenige, der es annehmen kann und will. Ich möchte euch bitten, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, dass der Tod uns keine Angst machen muss, sondern dass wir, wenn wir mit dir zusammen unterwegs sind, dass wir wissen, da gibt's noch einen Nachtisch, da geht's weiter, da hört das Leben mit zwar hier auf der Erde auf, aber es geht mit dir zusammen im Himmel weiter. Und Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben klar kriegen. Ja, da, wo wir vielleicht getrieben sind von Leistungsfähigkeit, dass wir getrieben sind von unseren Machtverhältnissen, da, wo Dinge vielleicht auch nicht bereinigt sind in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen, wo wir vielleicht auch Traumata in unserem Leben haben, die uns immer noch beschäftigen. Ja. Herr, da bete ich, dass wir unser Leben immer wieder mal vom Ende her anschauen können und dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Ja. Herr, ich bete, dass wir alles hier in den im Raum zusammen Menschen sind, die am Ende weicher werden vor dir und nicht bitter werden. Dass wir Menschen sind, die es früh gelernt haben, immer wieder Loslassprozesse durchzuexerzieren mit dir zusammen, weil du uns die Kraft dazu gibst. Und dass wir Leute sind, die die Frucht unseres Lebens ja gut an die nächste Generation weitergeben können, ohne dass wir es am Ende wieder mit unserem Machtbedürfnis einreißen. Jesus, wir wollen dir Raum schaffen, dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir wollen dir Raum schaffen, dass du jetzt auch im Lobpreis zu uns sprechen darfst, uns Dinge zeigen darfst, die bisher noch nicht in Ordnung sind. Und ich möchte einfach auch nochmal diese Möglichkeit geben, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dieses Geschenk des Himmels von Gott schon angenommen hast, dann kannst du das heute annehmen. Du kannst zu Gott kommen und ihn darum bitten, dass er dich da beschenkt. Du kannst ihm dein jetziges Leben bringen und ihm das anvertrauen und sagen, Gott, ich möchte ein Leben mit dir ab jetzt zusammen, in Beziehung mit dir, wo du reinsprechen darfst in mein Leben, wo du mir Dinge zeigen darfst und wo du mir dieses Geschenk des Himmels geben darfst. Ich möchte dich einfach herausfordern, wenn du darüber nachdenkst und dir nicht sicher bist, wo du am Ende deines Lebens bist, ob du wirklich diesen Platz bei ihm hast oder nicht hast, dass du das heute festmachst, dass du dir darüber Gedanken machst, wo du nochmal auch mit Menschen hier aus der Gemeinde vielleicht zusammen betest. Ich glaube, dass Gott da wirklich seinen Finger heute drauflegt und dir sagt, hey, bist du dir sicher, wo du am Ende deines Lebens bist? Und wenn du dir nicht sicher bist, dass er eine große Einladung ausspricht, dass du das Leben mit ihm zusammen begehst. und dass er dich beschenken darf. Lass uns jetzt in die nächsten Lieder gehen. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst jemanden, mit dem du betest, dann komm entweder zu uns als Gemeindeleitung hier nach vorne oder geh raus zu Maria und Alfred ins Foyer und lass da für dich beten. Und wir anderen, wir wollen Gott groß machen. Wir singen als nächstes, wir machen Raum für dich. Und vielleicht sing das mal ganz bewusst so, Gott, ich mach Raum für dich. Ich lass das los, wo ich verbittert bin. Ich lass das los, wo ich verletzt bin. Und ich lass zu, dass du, Gott, reinkommst. Mein Leben Heilung, gesund machst.